Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Werhöhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich die Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram Account oder an meinen Account cwröhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, tja, dann kannst auch du gerne Fragen schicken als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram Account scalable.capital oder eben mein Account cwröhl. Und dann wird deine Frage vielleicht auch Teil der kommenden Episode. DCS 2107 möchte wissen, wie ich den Fair Value einer Aktie berechne. Ganz offen, gar nicht. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Verfahren zur Herleitung des Fair Value. Allein dieses US-Finanzportal Guru Focus bietet, glaube ich, 6 unterschiedliche Verfahren an. Das Problem ist, die Werte, die bei diesen Verfahren herauskommen, weichen oft extrem voneinander ab. Nicht nur so 10-20%, sondern bisweilen ist bei einem Wert das Dreifache des anderen Wertes. Und das hat für mich wenig Bewandtnis, irgendetwas herumzurechnen. Eine Aktie kostet das, was momentan am Markt ist. Und das, was ich durchdringen möchte in einem ersten Schritt, ist, ob dieser Preis überhaupt durch die aktuelle Rendite innerhalb des operativen Geschäfts gerechtfertigt ist und inwieweit es die Perspektive gibt, dass das in Zukunft mehr wird. Sprich, wo kommt das Wachstum her? Und dafür muss ich erstmal das Geschäftsmodell verstehen, bevor ich mit irgendwelchen Zahlen jongliere. Titus von Sachsen beschäftigt sich mit der Bewertung von Aktien und zwar mit einem ganz speziellen Verfahren, dem DCF-Verfahren Discounted Cashflow und möchte wissen, ob ich diese Methode nutze. Naja, ich habe sie schon mal genutzt zur Bewertung von Unternehmensbeteiligung im außerbörslichen Bereich, aber jetzt bei Aktien spielt DCF für mich keine Rolle, obwohl das im Kern ja eine richtig schöne Theorie ist, die nämlich besagt, ein Unternehmen ist das wert, was der Summe der künftigen Gewinne entspricht, die auf den heutigen Tag abgezinst werden. Also all das, was künftig an Gewinn rauskommt, wird auf den heutigen Tag gebracht und das ist der Unternehmenswert. Super Geschichte, hat halt nur einen klitzekleinen Nachteil. Man weiß halt so schlecht, was in der Zukunft rauskommt, vor allem nicht in der fernen Zukunft, wo es dann ja beim DCF-Verfahren darum geht, so einen Ewigkeitswert für ein Unternehmen zu definieren. Und gerade diese langen Fristen sorgen eben dafür, dass schon relativ kleine Änderungen, zum Beispiel an der langfristigen Wachstumsrate, sehr große Änderungen beim Unternehmenswert bewirken. Da kann es dann schnell um 50% nach oben oder 30% nach unten gehen. Sowas kann wirklich helfen, wenn du in einer außerbörslichen Transaktion steckst und überhaupt zunächst mal eine Diskussionsgrundlage brauchst, auf der du dann eine Wertfixierung vornimmst, wo du in Verhandlungen gehst. Aber das habe ich ja an der Börse als Aktionär nicht. Deswegen ist es für mich viel wichtiger, als in die Zukunft zu orakeln und das genau zu quantifizieren, zu verstehen, wo sind die künftigen Chancen und die künftigen Risiken für das Geschäftsmodell und wie stark ist das Unternehmen insgesamt positioniert, wo wir dann also bei dem Thema sind, das Warren Buffett so wunderbar mit dem Wort Burggraben umschreibt. Daniel Redon möchte wissen, wie ich bei einer Aktienanalyse vorgehe und welche KPIs, Key Performance Indicators, mir am wichtigsten sind. Naja, also wenn ich ein Unternehmen sehe, aus welchem Grund auch immer, möchte ich zunächst mal wissen, wo kommt es her, was macht's eigentlich genau, also was ist die Geschäftstätigkeit, womit im Rahmen der Geschäftstätigkeit wird eigentlich wirklich Geld verdient, was sind die Wettbewerbsvorteile, Vorteile und was sind nach vorne gedacht? Auf der einen Seite die Chancen, auf der anderen Risiken. Das ist also schon eine sehr stark qualitative Beschäftigung, erstmal überhaupt zu verstehen, was das Unternehmen macht, auch weil mich das bei ganz vielen Unternehmen einfach interessiert und häufig gucke ich mir ein Unternehmen nicht an, weil ich jetzt unbedingt investieren möchte, weil ich jetzt unbedingt meinem Portfolio noch eine Aktie hinzufügen will, sondern weil mich einfach interessiert, wie unternehmerische Werte entstehen und wie unternehmerische Werte auch gefährdet werden können. Und wenn ich dann mit dem Horst von Butler beispielsweise bei Leben mit Aktien auch mal einzelne Unternehmen unter die Lupe nehme, dann weißt du ja auch, was für Indikatoren, was für Kenngrößen ich mir besonders gerne anschaue. Umsatz für mich wahnsinnig wichtig. Ja, heißt immer, naja, Umsatz ist ja eigentlich egal, weil entscheidend ist, was hinten rauskommt. Was verdient wird, ja, das mag sein, aber wir wollen langfristiges Wachstum sehen und ein Unternehmen kann langfristig beim Gewinn nur wachsen, wenn es auch ganz oben auf der Topline beim Umsatz wächst, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt und wenn nicht nur Gewinnwachstum dadurch zustande kommt, dass man an Kosten herumschnipselt oder dass man Aktien zurückkauft und auf diese Art und Weise den Gewinn je Aktie erhöht. Deswegen, also um Financial Engineering auszuschließen, ist Umsatz für mich wichtig. Marge ist ein ganz wichtiges Thema, wobei ich durchaus gerade also bei produzierenden Unternehmen auch sehr stark auf die Rohmarge schaue, nämlich um einfach zu sehen, inwieweit man in der Lage ist, zum Beispiel gestiegene Inputkosten, Rohstoffkosten auch weiterzugeben oder ob so etwas zu einer Erosion der Rohmarge führt. Denn wenn die Rohmarge schon erodiert, dann zieht sich das durch die ganze Gewinn- und Verlustrechnung und dann wird's wirklich kritisch. Nettomarge natürlich auch, die darf nicht zu dünn sein und die muss auch sich in einem steigenden Gewinn dann analog zum Umsatz widerspiegeln. In der Bilanz schaue ich sehr gerne auf die Verschuldung und zwar natürlich die Nettoverschuldung, also Schulden abzüglich des Cash, was man als Unternehmen hat. Es gibt ja einige Unternehmen, die haben sich sehr günstig Liquidität mal irgendwann besorgt. In den Niedrigzinsphasen haben sie jetzt höher verzinslich angelegt und dadurch trotzdem ein positives Zinsergebnis, auch wenn sie eigentlich verschuldet sind. Das muss man entsprechend bereinigen. Wo ich auch in der Bilanz immer nachgucke, sind Goodwill-Positionen, also bei Unternehmen, die Übernahmen getätigt haben. Was wurde da an Firmenwerten aktiviert? Das ist sehr häufig eine Quelle für künftige Abschreibungen. Dann heißt es immer so schön, ja, das ist aber nicht cashwirksam. Das mag sein. Trotzdem schrumpft das bilanzielle Eigenkapital. Und wenn man hohen Goodwill hat und gleichzeitig eine hohe Verschuldung, dann kann das bei der Refinanzierung, gerade wenn man über Banken und wenn man über Anleihen gehen muss für ein Unternehmen, schon mal kritisch werden. Da ist es dann nicht weit her mit der finanziellen Freiheit. Und dann ganz wichtig für mich die Cashflow-Rechnung, denn ja, Gewinne, Net Income, das ist alles auf der bilanziellen Seite. Entscheidend ist aber, was ist denn für uns als Aktionäre in klingender Münze am Ende daraus gekommen? Das heißt, ich möchte sehen, dass ein großer Teil des Gewinns tatsächlich cashwirksam und nicht durch irgendwelche Bewertungseffekte erzielt wurde. Das ist die sogenannte Cash Conversion. Und ich gucke natürlich insbesondere auf den Free Cash Flow, also das, was dann auch die Basis ist, um Geld an Aktionäre zu verteilen, entweder durch Aktienrückkäufe oder durch Dividenden. Wie kommt der Free Cashflow zustande? Wie hoch sind die Investitionen in Sachanlagen gewesen? Das ist ja beispielsweise bei den Plattformunternehmen inzwischen wesentlich mehr, als es in früheren Jahren war, durch den Aufbau der Data Center. Und ich gucke auch immer gerade bei Technologieunternehmen auf die sogenannten Stock-Based Compensations, denn viele Tech-Firmen bezahlen ja ihre Mitarbeiter in Aktien. Das ist dann nicht cashwirksam, kostet uns als Aktionäre aber natürlich trotzdem Geld, denn wir werden ja entsprechend verwässert dadurch, dass diese Aktien ausgegeben werden, beziehungsweise dass mit unserem Cash Aktien zurückgekauft werden, die dann an Mitarbeiter verteilt werden. Deswegen bereinige ich das. Das sind KPIs, die nicht immer bei jedem Unternehmen gleich wichtig sind, aber das ist grundsätzlich so ein Setting, das ich mir immer anschaue. Und wenn ich auf die eine wichtige Kennzahl, was die Bewertung angeht, hinausgehen soll, dann wäre es auf jeden Fall das Verhältnis zwischen auf der einen Seite Unternehmenswert, sprich Marktkapitalisierung an der Börse plus Schulden und auf der anderen Seite Free Cashflow, also dem, was an Cash zur Verteilung an Aktionäre übrig ist, sehr häufig in Datenbanken zu finden unter dem Kürzel EV2FCF, also Enterprise Value to Free Cashflow. Der Michael Arni beschäftigt sich mit dem Thema humanoide Roboter und würde gerne wissen, welche Aktien denn mit Blick auf diesen kommenden Megatrend tatsächlich relevant sind. Ja, wenn man jetzt Elon Musk fragen würde, der würde natürlich sagen, ganz klar, Tesla, der Optimus, wer soll es denn sonst sein? Also ich muss ja zugeben, ich finde das schon beeindruckend, was man da in seinen Präsentationsvideos sieht und würde mir wünschen, dass das auch alles dann tatsächlich umgesetzt wird in diesen Timelines. Das hat ja bei anderen Dingen nicht immer so geklappt. Ich gucke mir aber generell gerne diese Videos an von Robotik-Prototypen, sowohl beispielsweise vom Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut, als auch von Unternehmen. Tencent beispielsweise hat da immer wieder schöne Demos, was Roboter schon jetzt leisten können. Und gerade wenn wir über eine solche Holding wie Tencent sprechen, dann zeigt das gleich schon mal einen schwierigen Faktor beim Investieren in Robotik. Da sind so viele Kompetenzen nötig, dass dieses Thema Robotik ja häufig in anderen großen Unternehmen irgendwie so ein bisschen untergeht. Es ist halt nur ein Teilbereich davon. Deshalb das gezielte Investieren in Robotik ist schon relativ schwierig. Es gibt eine ganze Reihe Startups, aber ganz offen, wer bin ich denn, dass ich mir anmaßen würde einzuschätzen, welches dieser Startups denn den wirklichen Breakthrough schafft. Es gibt natürlich auch Robotik-ETFs, beispielsweise von iShares. Und ich habe mal geschaut, wie denn die Werte, die in diesem Robotik-ETF stecken, im MSCI All Country World Index, also im Weltportfolio, repräsentiert sind, und bin darauf gekommen, die haben tatsächlich im Weltportfolio 7% Anteil. Will heißen, ich habe dadurch, dass eben sehr große Unternehmen auch in der Robotik forschen und Lösungen anbieten, schon ein ganz ordentliches Exposure, und muss jetzt nicht krampfhaft auf die Suche gehen in einem Feld nach Unternehmen, was jetzt nicht mein ursprüngliches Kompetenzzentrum ist. Gleichwohl, wenn man sich auf diese Suche begibt, sollte man immer beachten, man muss gar nicht unbedingt in die USA gehen oder nach Japan, wo ihr zum Beispiel mit Fanuc, der Granddaddy der Industrieroboter, ansässig ist, sondern wir werden auch hier in Europa fündig. Nicht nur bei KUKA, nicht nur bei einem Unternehmen wie Jungheinrich, das ja ursprünglich mal Gabelstaplerhersteller war, inzwischen aber wirklich Logistik, Robotik und Infrastruktur anbietet, sondern beispielsweise auch in der Schweiz. ABB ist nicht nur Wettbewerber von Siemens bei allem, was mit Elektrifizierung und Industrieautomatisierung und Prozessoptimierung zu tun hat, sondern ist auch in der Robotik stark, einer der größten Hersteller von Industrierobotern, und möglicherweise wird dieses Geschäft von ABB im Jahr 2026 verselbstständigt. Das ist sowohl ein Börsengang in der Diskussion als auch der Verkauf an einen Private Equity Investor, womit wir wieder mal sehen, auch in den Unternehmen, die wir schon ja letztendlich seit Jahrzehnten an der Börse haben, können solche Zukunftsthemen drinstecken, was wiederum zeigt, wie Unternehmen in der Lage sind, sich immer wieder neu zu erfinden. Der Thomas Gralitz 6863, der weiß genau, was ich im Portfolio habe, zumindest was die großen Aktien angeht. Er sagt nämlich eine Frage, beziehungsweise zwei. Hast du noch LVMH und Nestlé im Depot? Beide sind ja extrem runtergekommen. Ja, ich habe nach wie vor beide Aktien im Depot. Und vielleicht erstmal zu Nestlé. In der Tat, die Aktie hat deutlich nach unten korrigiert, nachdem sie ja lange auch in der Corona-Pandemie sich gut gehalten hatte. Aber wie bei so vielen Basiskonsumgüterwerten hat man eben dann festgestellt, ja, es gelang eine Zeit lang sehr gut, die steigenden Inputkosten, die steigenden Rohstoffpreise weiterzugeben an die Verbraucher in Form von höheren Preisen. Dadurch hat man auch die Umsätze steigern und die Margen halten können. Aber seitdem dieses Inflationshoch durch ist, stellen wir fest, dass Verbraucher diese Preise in der Form nicht mehr akzeptieren und vielfach abwandern, dann auch zu günstigeren Produkten, Eigenmarken, Handelsmarken. Verbraucher sind kostensensitiver geworden und deswegen sehen wir stagnierende Umsätze und stagnierende bis leicht rückläufige Absätze, nicht nur bei Nestlé, auch bei anderen Nahrungsmittelkonzernen. Bei Nestlé kommt dann noch erschwerend hinzu, dass man in den Wachstumsmärkten, also insbesondere bei Nahrungsergänzungsmitteln und funktionalen Lebensmitteln, ausgerechnet unter dem ehemaligen CEO Ulf-Marc Schneider, der ja Healthcare als den neuen Nukleus des Konzerns ausgemacht hat, dass man da überhaupt nicht Schritt halten konnte mit dem Markt, wenn man teilweise auch Probleme in der Produktion hatte, teilweise aber auch falsche Akquisitionen getätigt hatte. Da war so eine Erdnuss-Therapiefirma, die man, glaube ich, 2 Jahre später schon weitgehend abgeschrieben hat. Da ist ziemlich viel schiefgelaufen und lange Zeit hat der Markt das so halbwegs hingenommen, aber irgendwann hat man gesehen, okay, das ist jetzt nicht nur eine kurzfristige Trägheit, das ist was Längeres. Inzwischen ist Ulf-Marc Schneider ja auch weg und Nestlé muss sich jetzt wieder neu sortieren. Man hat im Jahr 2024 jedes Quartal die Erwartungen gesenkt. Am Ende ist das, was rausgekommen war, gemessen an dem, was man vorher dachte, ziemlich mau, aber man war dann am Ende doch zufrieden, dass es noch ganz gut abging. Es ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau bei Nestlé. Das Unternehmen ist nach wie vor profitabel, kann nach wie vor seine Dividende zahlen, hat sich in den vergangenen Jahren recht ordentlich verschuldet. Allerdings, es stehen ja auch entsprechende Werte dagegen, beispielsweise die Beteiligung an L'Oréal, die man ja schon ein bisschen abgeschmolzen hatte, aber die immer noch im deutlich zweistelligen Bereich ist. Also ein riesiges Unternehmen, in dem es eine ganze Reihe von Baustellen gibt, aber natürlich auch sehr starke Marken und eine sehr starke Marktposition gegenüber dem Handel, eben nicht nur in einzelnen Bereichen wie jetzt Maggi, sondern auch in Themen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wie beispielsweise Nestlé, der größte Tierfutterhersteller der Welt ist. Das ist ein Reich, was man konsolidieren kann, was man konsolidieren muss, aber dass so ein vielfältiges Markenreich durchaus auch wieder auf Erfolg und auf Agilität getrimmt werden kann, sehen wir beispielsweise bei Unilever, wo jetzt doch die ersten Ansätze sichtbar sind für eine Trendwende. Gleichzeitig sich aber auch zeigt, wie lange so etwas dauern kann. Nestlé war allerdings immer eine Aktie für Investorinnen und Investoren, die viel Zeit haben, die auch diese Geduld mit einer ordentlichen Dividende prämiert bekommen, die aber dann auch investiert sind, wenn die Aktie dann, wenn plötzlich wieder Zug drin ist, relativ schnell auch mal 30-40% gehen kann. Da kommen wir wieder zu dem alten Sprichwort von Costolani. Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Man muss halt nur das grundsätzliche Zutrauen dazu mitbringen, dass dieser Konzern es so wie in der Vergangenheit ja schon oft genug auch diesmal wieder schafft, sich neu zu erfinden und sich anzupassen. So, und lieber Thomas Gralitz, ich habe natürlich den zweiten Teil deiner Frage nicht vergessen, denn da war ja noch was neben Nestlé, LVMH, wo mir ja der eine oder andere immer sagt, das sei ja meine Lieblingsaktie. Ja, also muss ich auch sagen, hat man vielleicht auch gemerkt am Asset Class Podcast, der glaube ich fast 2 Stunden war, der Deep Dive dazu, dass ich zu dem Unternehmen eine ganze Menge zu sagen habe, dass ich das Unternehmen sehr mag, die ganze Art von Unternehmen, dieses Serial Acquirer, das Prinzip, wie auch Beteiligungen und Akquisitionen optimiert werden. Die Entstehungsgeschichte, ja, ich mag auch viele der Marken. Lieblingsaktie bedeutet bei mir allerdings dann nicht eine übertriebene Conviction. Das heißt nicht, dass ich dann bereit wäre, 10%, 15%, 20% vom Vermögen in ein solches Unternehmen zu stecken. Nein, dafür bin ich viel zu sehr Diversifikator. Ich habe eine immens hohe und eigentlich ständig gestiegene Conviction zur Asset-Klasse, zur Anlageklasse Aktien, aber nicht zu einzelnen Unternehmen im Übermaß. Da versuche ich dann, meine Begeisterung immer entsprechend zu zügeln. Und das gelingt mir auch. Dies nur vorweggeschickt. Ansonsten LVMH, naja, die haben in den letzten 5 Jahren den Umsatz kräftig skaliert. Sie haben den Gewinn kräftig skaliert. Und das heißt natürlich, wenn du in die Region gehst mit einem solchen Unternehmen von 100 Milliarden Umsatz als Ziel, im Jahr, naja, dann ist die Exklusivität, der Luxusfaktor an der einen oder anderen Stelle eben nicht mehr gegeben. Dann ist man, wie zum Beispiel bei der Kernmarke Louis Vuitton, in breiten Teilen des Angebots irgendwie halt nur noch Premium Lifestyle. Und je stärker du skalierst, umso mehr wirst du dann eben anfällig für das allgemeine Konsumsortiment. Und wenn sich dann Verbraucher plötzlich zurückhalten, dazu noch etwas kommt wie das Thema Zölle und die Wirtschaftsschwäche in China, dann ist es bereits ein Erfolg, wenn du dieses erhöhte Umsatzniveau zur Not auch mit leichten Einbußen bei der Marge, weil du mehr Geld für Marketing ausgibst, verteidigen kannst. Und das hat LVMH bislang ganz gut geschafft. Ich glaube allerdings schon, dass vor dem Unternehmen kurzfristig noch schwierige Zeiten liegen, denn die Zölle, da ist an der Börse immer die Hoffnung, das wird alles nicht so schlimm. Aber wenn es dann doch kommt, dann wird LVMH als Unternehmen, das eben in Frankreich einen großen Teil seiner Fertigung hat und das in die USA exportiert, das auch nach China exportiert, sehr, sehr entscheidend merken. Und das wird auf die Margen drücken und auch dann auf die Verkäufe, eben weil sie nicht in diesem Segment konzernweit tätig sind, wo man sagen kann, hey komm, ist doch völlig egal, was das kostet. Der Brand ist so begehrt, die Desirability ist durchgehend so hoch, dass die Leute auch 20-30% mehr ausgeben. Das wird da in dieser Form dann nicht passieren. Aber grundsätzlich ist das Unternehmen weiterhin auf Kurs. Es war nie irgendwie geführt auf Sicht von 1, 2, 3 Jahren, sondern immer langfristig strategisch. Bernard Arnault hat in den letzten Jahren weiter an seinem Spinnennetz in der Luxusindustrie gewoben. Er hat sich leicht verpartnert, beispielsweise mit Moncler, wo man eine Aufstockung der Beteiligung durch den CEO Ruffini finanziert. Er ist privat bei Richemont eingestiegen und hat schon signalisiert, wenn der Firmengründer Johann Rupert mal irgendwann seine Nachfolge organisieren möchte, dann steht man natürlich bereit, die Unabhängigkeit von Richemont zu bewahren. Man hat sich mit Diego Della Valle verpartnert, weil die Private Equity Gesellschaft von LVMH, nämlich Al Catterton, den Börsenrückzug von Tod's mitfinanziert hat. Das sind alles Deals, die im Moment nichts bringen, ja, die aber dafür sorgen werden, dass LVMH diese besondere Stellung als Spinne im Netz der Luxus- und der Premium-Lifestyle-Industrie behalten wird. Wann sich das im Kurs wieder niederschlagen wird, ist eine ganz andere Frage. Langfristig bleibt eigentlich alles von diesem Unternehmen, was es in den letzten 10, 15, 20 Jahren ausgemacht hat, komplett intakt, bis auf ein Thema. Das wird spannend sein zu sehen, nämlich wie Bernard Arnault die Nachfolge auf seine Kinder tatsächlich organisieren wird. Momentan sind sie ja noch an unterschiedlichen Positionen im LVMH-Universum in einer Art Wettbewerb gegeneinander. Die Frage ist, wird das am Ende kooperativ, sprich die neue Generation übernimmt komplett, oder gibt es dann doch am Ende den einen oder die eine junge Nachfolgerin, den jungen Nachfolger, die dann übernehmen. Da ist natürlich immer eine Unsicherheit, wie bei jeder Nachfolgeplanung. Aber das hast du halt auch, wenn nur einer als Nachfolger in Frage kommt. Ich erinnere da mal an Fielmann, der Übergang von Günther Fielmann, dem Gründer, jetzt auf den Sohn Marc Fielmann, der war ja auch relativ spät. Er lief nicht ganz glatt, aber jetzt ist Marc Fielmann ein paar Jahre dort und er hat das Unternehmen inzwischen auch schon entscheidend geprägt. Und direkt daran schließt sich an eine Frage von Yannick196_, ob das Wachstum bei Basiskonsumaktien langsam vorbei ist. Also ich finde nicht, dass es langsam vorbei ist, sondern ich finde, dass Basiskonsumaktien ja schon seit längerer Zeit ein Wachstumsproblem haben. Auf jeden Fall seit der Corona-Pandemie, wo man die Preise deutlich erhöht hat und dann plötzlich die Absatzprobleme gespürt hat. Aber auch wenn man ein bisschen länger zurückgeht, also von mir ist auch schon allein die letzten 10 Jahre, stellen wir fest, dass es abseits von ein paar Posterfirmen im Basiskonsum nicht mehr wirklich gelaufen ist. Überall sind die Wachstumsraten deutlich abgeflacht. Da ist vielfach nicht einmal mehr die Inflation als Wachstumsrate. Wir haben immer dieses Thema, dass sich Konsumentengewohnheiten verändern. Menschen essen teilweise weniger, essen teilweise gesünder, wollen andere Lebensmittel, wollen günstigere Lebensmittel. Und bisweilen hat man den Eindruck, dass die Lebensmittelfirmen darauf, zumindest die großen, erst mit Verspätung reagieren, während kleinere Labels deutlich agiler sind. Und das müssen gar nicht unbedingt Startups sein. Wenn man auch sieht, wie die Wachstumszahlen jetzt bei Frosta sind, ja auch börsennotiert, sehr geringe Liquidität, deswegen da immer sehr vorsichtig agieren, nie ohne Limit und wirklich einen Spezialwert, zu dem man sehr viel eigenes Research zunächst machen sollte. Aber es ist halt einfach ein Beispiel, dass es durchaus funktioniert, wenn man nicht träge ist, sondern eine ganz klare Positionierung hat. Und auch bei den Hygienewerten, bei den Putzmitteln stellen wir eben fest, naja, die Marke ist was Feines. Ja, sie ist auch ein Asset, aber es gibt eben inzwischen zunehmend die Tendenz unter Verbrauchern, dass es nicht der Markenartikel sein muss. Beispielsweise kennt man vielleicht selbst, also ich muss jetzt mein Rasiergel auch nicht irgendwie von einer Marke haben. Mir reicht das, was es im DM oder Rossmann gibt. Und das zieht sich dann eben durch, wenn du einmal gerade im Basiskonsum Kunden an eine Handelsmarke, die günstiger ist, verloren hast, wenn die mal so 6 Wochen mit der Handelsmarke total zufrieden sind, dann ist es immens schwierig für Markenartikler, die Kunden zurückzugewinnen. Und da fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Innovation. Wen man davon ausnehmen muss, die werden ja auch dem Basiskonsum zugeordnet. Das sind die beiden Handels-Highflyer aus den USA, wirkliche High-Performer, nämlich Costco und Walmart. Beide nicht nur an der Börse sehr erfolgreich, sondern Da ist auch eine realwirtschaftliche Rückkopplung, wenngleich man sagen muss, die Bewertungen sind da natürlich deutlich höher, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Insgesamt aber der Basiskonsumsektor über die letzten 10 Jahre, wenn man Walmart und Costco rausnimmt, im MSCI World etwa halbiert, von früher 10% auf jetzt 5%. Das zeigt schon, da sind irgendwelche strukturellen Probleme. Aber das kann natürlich auch für antizyklische Investorinnen und Investoren jetzt eine Chance sein. Ja, und jetzt ein bisschen breiter die Frage von Jäger Roman, nämlich läuft Luxus noch? Wie schätzt du die Zukunft von Luxusaktien ein? Und da müssen wir erstmal definieren, was sind denn überhaupt Luxusaktien? Über welche Firmen reden wir da? Und naja, also ganz offen, richtige Luxusaktien sehe ich eigentlich an der Börse nur 3 im Top-Maßstab, nämlich Hermes, Brunello Cucinelli und im Automobilbereich Ferrari. Das sind alles 3 Unternehmen, die wirklich eine absolute Premium-Positionierung haben. Bei Ferrari kostet ein Auto im Durchschnitt über 400.000 Euro. Bei Brunello Cucinelli kriegst du wunderbare Jacketts aus erlesensten Materialien, nachhaltig gefertigt für 5.000 Euro. Bei Hermes musst du, wenn du eine Birkin-Bag kaufen willst, dich erstmal in eine lange Schlange einreihen, ob du überhaupt würdig bist, so eine zu kaufen. Und dann zahlst du am Ende einen 5-stelligen Betrag dafür. Das ist wirklich High-End. Da sehen wir, dass Kollektionen ausverkauft sind, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Das ist allerhöchste Desirability, wie Bernard Arnault von LVMH diesen Erfolgsfaktor im Luxusgeschäft nennt. Und dieses Geschäft ist tatsächlich weitgehend konjunkturunabhängig, auch wenn es eben nicht in der Form dauerhaft skalierbar sein wird. Wir sehen das jetzt schon bei Ferrari. Die Wachstumsraten dort kommen nicht durch Stückzahlen. Das ist gut so, weil die Exklusivität so bleibt, sondern dadurch, dass man beispielsweise noch mehr Geld verlangt für die Personalisierung, die Individualisierung von Fahrzeugen. Bei Hermes haben wir noch eine ordentliche Umsatzskalierung. Ob die immer so weitergeht, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, sondern die Exklusivität ist das, was das Unternehmen ausmacht. LVMH definitiv in manchen Bereichen High-End-Luxus, über den Gesamtkonzern inzwischen sicherlich eher Premium-Lifestyle, deswegen auch entsprechend zyklischer. Das Gleiche gilt dann viel weiter unten, auch für das andere Luxus-Konglomerat, was immer noch in einem Atemzug genannt wird, weil Bernard Arnault eben mit François Pinault von Kering eine lange, lange Erzrivalität verbindet. Aber bei Kering haben wir halt wirklich mit der Kernmarke Gucci, so wie sie auch mit diesen Problemen dasteht, inzwischen, tja, bei Premium Lifestyle ein Fragezeichen hinter dem Premium. Also, um es kurz zu machen, ja, Luxus wird weiterhin laufen. LVMH wird im Bereich Premium Lifestyle meiner Ansicht nach seine Strategie, die in den vergangenen 20 Jahren sehr erfolgreich war, weiterhin fortsetzen. Bei allen anderen Marken stellt sich tatsächlich die Frage, sind sie in der Lage, angesagt zu bleiben oder wieder angesagt zu werden? Beispielsweise Burberry zeigt ja sehr deutlich, dass es da auch gewisse Trends gibt und dass man eine wirklich ikonische Marke recht einfach in wenigen Jahren verloddern kann, aber dass es sehr schwierig ist, sie wieder zu reaktivieren. Bei Gucci dauert es auch länger als gedacht. Und wenn man einen Eindruck davon haben möchte, wie lange es dauert, eine Top-Marke wieder, nachdem sie verloddert ist, an die Spitze zu bringen, dann empfehle ich den Blick auf Prada. Die waren ja so Anfang der 10er Jahre in aller Munde, haben es dann einfach übertrieben mit der Skalierung, mit der Lizenzierung ihrer Marke, haben darunter lange gelitten und es hat über 10 Jahre gedauert, bis Prada wieder wirklich hip und wieder wirklich begehrlich war. Und es brauchte auch noch eine neue Marke, nämlich Miu Miu mit entsprechenden Wachstumsraten, um an der Börse auch wieder durchzustarten. Also das Geschäft ist schwierig und je weiter wir dann nach unten gehen bei den Preisen, umso stärker sind wir dann auch im Segment des Möchtegern Luxus. Und da kann man eigentlich sagen, ist es zyklischer Konsum mit allen Risiken. Der Dennis KL schaut auf etwas, was wahnsinnig wichtig ist für die zumindest kurzfristige Börsenentwicklung, nämlich die Gewinnschätzungen. Wie setzen die sich eigentlich zusammen? Wie kommen sie zustande? Und da sollte man nicht den Einfluss der Unternehmen unterschätzen, die ja in aller Regel eine Guidance abgeben, also eine Prognose, wie sich Umsatz und Gewinn und häufig auch ein paar andere Key Performance Indicators in den nächsten Quartalen, in den nächsten 12 Monaten entwickeln werden. Und dann gibt es eine ganze Schar von Analysten, die sich fragen, ob denn diese Guidance wirklich plausibel ist. Manche rechnen dann wirklich die Plangewinn- und Verlustrechnung, die Planbilanz der Unternehmen für mehrere Jahre mit den Stellfaktoren nochmal durch. Andere machen einfach Auf- und Abschläge zur Guidance. Und da hat man natürlich dann häufig 30, 40, 50 Analysten bei den großen Unternehmen, die allesamt zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Und diese Einschätzungen werden dann häufig aggregiert. Und wenn wir dann in Börsenberichten lesen, der Markt geht bei Apple davon aus, dass im nächsten Quartal x Euro verdient werden, dann ist das in der Regel der Mittelwert dieser Schätzungen von Analysten. Das Spannende dabei ist dann immer, wie hoch ist die Spanne zwischen Top-Wert und Flop-Wert, also wie ist die höchste Schätzung, wie ist die schlechteste Schätzung. Wenn das recht weit auseinander liegt, dann merkt man unter den Analysten eine starke Uneinigkeit, was durchaus auch mal ein Warnsignal sein kann. Wenn das nah zusammenliegt, dann scheint man sich sehr einig zu sein, aber allzu viel Konsens ist ja dann auch wieder kritisch. Und ein ganz wichtiger Faktor für diese Gewinnerwartung ist natürlich auch das, was die Unternehmen häufig machen, nämlich ein bisschen vorsichtiger bei der Guidance zu sein, als sie eigentlich sein müssten, um die Erwartungen etwas nach unten zu schrauben, sodass man dann immer dann, wenn die Earnings Season ist, also die Berichtssaison, lesen kann, 70-80% der Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen. Da denkt man immer, wow, das läuft ja gerade wieder mal so richtig gut bei den Firmen. Aber in aller Regel ist die Voraussetzung dafür, die Erwartungen zu übertreffen, dass man zunächst mal die Erwartungen selber nach unten geguidet hat. Also das ist eine ganze Szenerie, wie diese Gewinnerwartungen zustande kommen. Und interessanterweise kann man feststellen, dass über die letzten 30 Jahre zumindest an der Wall Street beim S&P 500 in der Regel die Gewinnerwartungen zu hoch angesetzt wurden, wenn Analysten anfangen zu schätzen. Sie werden dann sukzessive nach unten genommen, aber das hat sich ja nicht negativ auf die Kurse ausgewirkt. So ein paar Revisionen, 2, 3, 4% auf Indexbasis finden da schon statt. Erst wenn es mehr wird, beziehungsweise wenn es schockartige Momente gibt, wie zum Beispiel durch eine Pandemie oder vielleicht wie auch durch Zölle, dann muss man sich ernsthafte Gedanken machen. JustLieb6509 möchte wissen, wieso meine eigene Aufteilung des Kapitals ist in Aktien, ETFs, Fonds, Cash, Immobilien. Ja, also Immobilien, die bewerte ich jetzt nicht im Rahmen meiner Vermögensaufstellung, weil ich schaue immer dann auf das Netto liquide Vermögen und da sind es für mich im Wesentlichen die Aktien mit ungefähr 2/3 Anteil, wobei da sind auch ein paar Fonds und ein paar ETFs mit dabei. Gold hat bei mir inzwischen Anteil von über 10% und der Rest ist dann eben Cash beziehungsweise kurzfristige Anleihen, also so eine Laufzeit von maximal 3 Jahren. Coral Snake möchte wissen, was mein erster ETF war. Und ich muss zugeben, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich habe auch schon in den Nullerjahren, als es noch nicht so viele ETFs gab, den einen oder anderen mal gekauft. Allerdings in aller Regel nur so zum Trading. Wobei auch damals das Angebot an ETFs, vor allen Dingen, wenn man so Spezialitäten haben wollte, noch recht begrenzt war. Damals wurden viele Indizes durch Indexzertifikate abgebildet. Da war so ein Klassiker, den ich sehr mochte, der Amex Biotech Index, Biotechnologie, in den letzten Jahren ja nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Insofern, tut mir leid, ich kann dir jetzt keinen Namen für den ersten ETF nennen, aber ich kann dir zumindest den Namen des schlechtesten ETFs in meinem Portfolio nennen, denn ich habe tatsächlich, als ich 2008 ETFs gekauft habe, nachdem ich mein Unternehmen verkauft habe und einige so Zukunftspositionen auch reinbringen wollte, an das Thema erneuerbare Energien geglaubt, was ich übrigens auch immer noch tue, aber an der Börse hat dieses Thema sehr, sehr schwer und das sehe ich jedes Mal, wenn ich in mein Depot schaue, weil der Clean Energy ETF, der ja selbst seit 2008 im Minus liegt, selbst im Hoch des Hypes 2022 noch im Minus lag, das ist der einzige von meinen Bestands-ETFs, der wirklich rote Zahlen zeigt. Coral Snake will noch wissen, wie oft ich denn in mein Depot schaue. Und ich muss zugeben, ziemlich selten. Ab und zu schaue ich natürlich mal in die eine oder andere App, in die Scalable-App, allein schon, um zu sehen, was es Neues gibt. Aber für mich ist die Wertstellung von Kursen nicht so wichtig. Ich muss nicht jeden Tag real-time wissen, wie reich ich gerade bin. Was für mich immer wichtig ist, dass Investment Cases aufgehen, dass ich mich mit diesen Cases wohlfühle, dass ich mich mit der gesamten Vermögensallokation weiterhin wohlfühle. Und ich freue mich natürlich immer, wenn das Cash mehr wird. Also wenn ich Zuflüsse habe, die nicht nur an irgendwelchen Bewertungen hängen, sondern wenn es Dividenden gibt, wenn es Zinsen gibt und wenn es Mieten gibt. Simja Vedon möchte wissen, welche Themen und Branchen und Länder-ETFs ich selbst bespare. Also ich muss zugeben, dass ich beim Vermögensaufbau ja relativ weit vorangeschritten bin durch meinen Unternehmensverkauf und insofern mache ich keine klassischen Sparpläne mehr für mich, sondern ich habe bei ein paar Assets wirklich also einen Cost Average Plan laufen, wie zum Beispiel bei der Porsche Aktie, ja, also statt der Leasingrate für einen 911er gebe ich das entsprechende Geld dann hier im Scalable Broker in Porsche Aktien. Schauen wir mal, was da so nach der üblichen Leasingzeit dann draus geworden ist, ob Porsche da den Turnaround dann schafft. Ansonsten spare ich natürlich für meinen Sohn und da einerseits klassisch das Weltportfolio MSCI All Country World, aber ergänzt um einige Satelliten wie beispielsweise europäische Aktien, europäische Small Caps und auch Gold sowie ein bisschen Krypto. XYZ RTZ 321. Puh, also vielleicht kannst du dich umbenennen in R2D2. Das wäre zumindest ein bisschen kürzer, wenn wir das nächste Mal eine Frage von dir haben. Aber deine Frage ist natürlich interessant. Wie lange investierst du schon in Aktien und was waren deine 5 besten und deine 5 schlechtesten? Boah, schwierig. Also, wie lange ich investiere in Aktien? Meine erste Aktie habe ich gekauft im Jahre 1991. Damals war ich 15 geworden gerade und es war die Vorzugsaktie der Firma Hach. Ich glaube, das Unternehmen gibt es gar nicht mehr. Das war damals ein Werbemittelversender und wir hatten zu Hause die Kataloge von denen rumliegen und ich weiß nicht mehr wirklich, warum ich das gemacht habe, warum ich das toll fand. Ich weiß nur, dass mein erstes Aktienengagement mit einem Verlust von etwa 20% geendet hat. Ich habe also sehr früh gelernt, dass ich nicht der neue Warren Buffett und auch nicht der neue Gordon Gekko bin. Denn natürlich, damals in den 90er Jahren hat mich der Film mit Michael Douglas im Wesentlichen ja schon sozialisiert und auch begeistert für die Börse. Also ich bin lang genug dabei, seit über 25 Jahren dann auch professionell. Meine besten Investments waren die, die ich sehr lange gehalten habe, teilweise immer noch halte, sowas wie die Münchner Rück, sowas wie auch Apple, sowie auch früher die Beteiligung am eigenen Unternehmen und auch noch die eine oder andere Unternehmensbeteiligung. Die schlechtesten Investments waren, abgesehen davon, dass ich Clean Energy seit 2008 auf ETF-Basis hinten liege. Die schlechtesten Investments waren immer die, bei denen ich nicht genau hingeschaut habe und bei denen ich meine eigenen Prinzipien dann für irgendeinen kurzen Moment doch mal habe sausen lassen. Beispielsweise erinnere ich mich, dass ich 2012, wo ich ja nun auch schon ausreichend Erfahrung hatte, mich trotzdem sehr begeistert konnte für ein Unternehmen, das Ackerflächen in China besaß, also natürlich so eine Nachhaltigkeitsstory, dann Land, Real Assets und sowas, alles fein. Aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wie ich überprüfen soll und vertrauen soll, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ja, und wie es dann so kommen musste. Ich glaube, schau da, Modern Agriculture hieß das, waren dann die Flächen viel zu hoch ausgewiesen gegenüber dem, was tatsächlich da war. Und es war dann irgendwie so 70% Verlust. Ein anderes schlechtes Investment war, dass ich mal eine Aktie von, dass ich Aktien von Ontex hatte. Das ist ein Unternehmen im Bereich Papierhygiene, Windeln, Papiertücher, war sehr günstig bewertet. Albert Frère, der belgische Warren Buffett sozusagen, einer der Großaktionäre, klassischer Value Play. Und dann kam ein Übernahmeangebot und ich dachte, ach, naja, gut, das Übernahmeangebot, warten wir nochmal ab, da könnte noch ein bisschen was gehen. Also eine Regel ansonsten von mir, wenn Übernahmeangebot kommt, gehe ich raus, weil das, was dann kommt, können die auf Merger-Arbitrage spezialisierten Profis machen. Tja, eigene Regeln nicht eingehalten und am Ende Übernahmeangebot zurückgezogen. Ich bin dann irgendwie da mit 30% Verlust raus. Das hat jetzt nicht mir wehgetan finanziell, aber es hat mir wehgetan, weil ich mich hätte ohrfeigen können dafür. Weil das sind dann so diese Fehler, die man im Tennis Unforced Errors nennt, ja, diese völlig unnötigen Fehler. Und ich bin ja nun wirklich ein Verfechter dieser These, Winning the Losers Game. Man muss nicht nach Exzellenz streben, schon gar nicht beim Investieren. Beim Tennis gilt das auch, sondern man muss einfach seine Basics beherrschen, das Grundlinienspiel, und man muss diese einfachen Fehler vermeiden. Nur dann hat man die Chance, gegen einen überlegenen Gegner, sowohl im Tennis als auch mit einem überlegenen Gegner, den man ja Mr. Market nennt. So, und jetzt kriege ich ja sicherlich wieder einen drüber, weil ich irgendetwas falsch ausspreche. Aber ich versuch's mal. El Tranquilo Travelero ist der Benutzername auf Instagram. Und er oder sie fragt, auf welchen Hauptversammlungen gab es das beste Essen? Naja, also gab ist richtig. Es gab früher tatsächlich viele Hauptversammlungen, auf denen das Catering richtig Spaß gemacht hat. Hier in Berlin waren das Delivery Hero und Hello Fresh, also durchaus auch zwei Firmen aus dem Essensbereich. Auch Zalando, ja, hier als Berliner Plattformfirma, hatte sehr, sehr gutes Catering. Allerdings ist das alles in der Vergangenheit, denn das war vor der Pandemie. Seit wir in der Pandemie dann die Möglichkeit bekommen haben, dass Hauptversammlungen auch außerhalb der Notverordnung virtuell abgehalten werden dürfen, gibt es halt da nichts mehr, weil das alles als Vorstandsfernsehen, als digitale Veranstaltung remote läuft. Und ich finde das immer irgendwie ein bisschen schade. Also gerade bei so einem Unternehmen wie HelloFresh, dass man da als akkreditierter Aktionär und in meinem Fall ja auch noch Aktionärssprecher nicht einfach mal so einen Gutschein bekommt oder so eine HelloFresh-Box nach Hause, sodass man sich dann zur Hauptversammlung selbst irgendwie ein Menü zaubern kann, sondern man sitzt dann da wirklich und mümmelt irgendwie ein paar Salzcracker oder was man sonst gerade hat. Das ist schade. Und generell muss ich sagen, also ich bin jetzt nicht mehr auf so vielen Hauptversammlungen wie mein werter Kollege Dirk Hagemann bei der DSW, aber insgesamt ist die Qualität des Essens deutlich zurückgegangen und da ist schon eher Aktionärsverfütterung als Catering angesagt. El Tranquilo Travallero, ja, der möchte ja irgendwie wahrscheinlich zu Hauptversammlungen reisen. Immerhin kommt die Frage, ob es denn Aktien gibt, die ich nur deshalb besitze, damit ich an der Hauptversammlung teilnehmen kann. Und ich bin jetzt, ja, habe das letztens schon mal erzählt, irgendwo nicht der allergrößte Fan von Lindt-Schokolade. Insofern bedeutet mir auch der Lindt-Koffer nichts. Ja, also mit mir macht man wesentlich mehr Freude mit so einem schönen Kinderschokolade, Osterhasen oder Weihnachtsmann, also jedenfalls einem Hohlkörper mit Kinderschokolade. Aber es gibt tatsächlich ein einziges Unternehmen, wo ich die Aktien nur wegen der Hauptversammlung habe. Das ist hier bei uns in Berlin. Das ist die Camera Work AG. Eine Galerie, die über einen großen Bestand an Fotokunst verfügt, unter anderem auch einen Nachlass mit Devotionalien von John F. Kennedy, gerade um die Welt schickt, und die Hauptversammlungen dort sind wirklich sehr, sehr schöne Begegnungen mit einem Aufsichtsrat, auch der sehr bekannt ist. Es ist nämlich niemand Geringeres als Clemens Fedder, der ja seit vielen Jahren als Investor erfolgreich ist, unter anderem ja die Mediation zwischen den Kircherben und der Deutschen Bank auch organisiert hat. Ein Strippenzieher, dort erlebt man ihn, wenn es seine Gesundheit zulässt, auch nochmal in Aktion. Außerdem kann man sich wunderbar austauschen in herrlichen Ausstellungsräumlichkeiten mit Leuten, die in Berlin sowieso gerne auf Hauptversammlungen gehen. Es gibt relativ gutes Essen, es gibt einen wunderbar kunstvoll gestalteten Geschäftsbericht und es gibt immer noch dazu als Geschenk einen wirklich wertvollen, schön gemachten Bildband der jeweils aktuellen Ausstellung in der Galerie. So, und das Ganze ist natürlich, wie alles hier, keine Empfehlung und hier bei Camera Work erst recht nicht, denn die Aktie kann man gar nicht mehr kaufen. Sie war mal börsennotiert, kostete bis zu 5.000 Euro das Stück, gibt also auch nicht so viele Aktien, deswegen, ich habe auch tatsächlich nur eine. Und inzwischen ist sie aber nicht mehr notiert, sondern man kriegt sie nur noch so im Privathandel. Ist also wirklich etwas für Nerds, aber es ist so ein bisschen, tja, gelebte Aktienkultur hier in einer kleinen Berliner Community. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähle es gerne weiter oder schick uns noch mehr von deinen Fragen. Gerne als Sprachnachricht, aber passt auch als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital. Und ansonsten hinterlass uns eine Bewertung, gib uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Oder wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder auch per E-Mail unter podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.